Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Es war Anfang 2023, da hatten die Briten ein ungeheuerliches Bild vor Augen. Prinz Harrys Biografie kam auf den Markt und darin beschrieb er, wie sein Vater, der heutige König Charles III., nur in königlichen Unterhosen bekleidete, Kopfstand machte. Diese Übung sollte gegen seine Verspannungen im Rücken helfen. Doch statt den König zu bedauern, weil er, wie so viele Menschen auf der Welt, Rücken hat, wurde der in Unterhosen turnende Charles zum Top-Thema des britischen Boulevard. Wo die Unterhose ist, weht halt immer ein Hauch von Skandal. Kennen wir auch hierzulande. Bei der Bild-Zeitung geraten die Reporter regelmäßig in Aufregung, wenn bei einem Promi mal, ich zitiere, der Schlüpfer blitzt. Unvergessen der Skandal um Sarah Connor, als sie bei Wetten, dass auftrat und das ganze Land rätselte, ob sie überhaupt eine Unterhose trug. Aber damit genug der schlüpfrigen Worte und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneller Schlau, heute zum Thema Unterhosen. Als Expertin dazu begrüße ich meine liebe Kollegin Anne Baum. Hallo Anne.
Hallo Andreas.
Sag mal Anne, warum interessierst du dich ausgerechnet für die Unterhose?
Also erst einmal liebe ich total historische, skurrile Stücke und das ist so eines. Und die Unterhose, die ist viel mehr als nur ein Stück Stoff im Hintern. Denn was man darunter trägt und auch trug, erzählt ganz viel von hygienischem Verständnis damals, von Wohlstand und auch von der Emanzipation.
Weiß man denn, wann Unterhosen das erste Mal getragen wurden und ab wann das unten drunter ein modisches Accessoire wurde? Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Ich meine, so ein König oder ein Adliger, der ließ sich doch lieber im Nerz statt in seiner Unterwäsche malen. Es ist bestimmt ein schwieriges Thema.
Da hast du recht, Andreas. Genau das ist nämlich das Problem. Denn wer schreibt schon im Tagebuch, was das Gesäß bedeckt? Wer lässt sich in Unterhosen malen? Und ja, du kannst es dir schon denken, es haben wenige Leute haben sich in Unterhosen malen lassen. Und so sind auch diese Zeitzeugnisse von Unterhosen ziemlich rar. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Stoffe die Zeit oft nicht überdauerten. Sehr selten tauchte Unterwäsche auch mal als archäologisches Fundstück auf. Und es gibt da so einen gewissen Casanova, der hat über die sinniert.
Casanova, der Inbegriff des Frauenhelden. Über 1000 Frauen soll er verführt haben. Über 116 von ihnen hat er in seinen Memoiren geschrieben. Ich denke, er hat da wohl das eine oder andere Mal auch die Unterwäsche erwähnt.
Das hat er tatsächlich. Und zwar hat dieser Casanova in seinen Reiseberichten über die Begegnungen mit seinen Frauen geschrieben. Und unter anderem berichtete er darin von einer Begegnung, was man sah, wenn eine dieser Frauen eine Kutsche bestieg.
Der alte Voyeur.
Ja, das kann man wohl sagen. Und ich habe dir auch den Ausschnitt jetzt mal natürlich mitgebracht und lese dir den jetzt mal ganz kurz vor.
Ich lausche.
Dann kletterte Adele nach mir in den Wagen und ich reichte ihr die Hand, um ihr über die große Stufe hinaufzuhelfen. Denn diese Wagen haben keine Trittbretter. So war Adele gezwungen, genau vor meinen Augen die Röcke zu raffen und das Bein sehr hoch zu heben. Dabei erblickte ich schwarze Kniehosen anstelle ihrer weißen Schenkel. Dieser Anblick missfiel mir. Ich sagte zu ihrem Vater, der ihr von rückwärts half, Monsieur Moreau, Adele, die trägt ja schwarze Unterhosen.
Nicht zu fassen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, was die Väter meiner Freundin gesagt hätten, wenn ich mich darüber beschwert hätten, dass sie Hosen tragen.
Ja, das hätte ganz schön schief gehen können. Genau, also dieser Casanova, der war eine Quelle. Und es gibt aber auch noch andere historische Quellen, und zwar Krankenhausakten und Militärregister waren da ganz ergiebig.
Jetzt hast du ja auch gerade schon von archäologischen Fundstücken gesprochen. Was hat man denn an Unterhosen so ausgebuddelt?
Also Andreas, du kennst bestimmt Ötzi.
Aber klar.
Ja, genau. Und dieser Ötzi, der wählte einen Lendenschutz aus Schafslederstreifen, vermutlich als Schutz gegen die Witterung, weil der stampfte ja durch die Berge. Und die Römerinnen und Römer trugen unter der Tunika vermutlich ein Subligaculum. Das war eine Art Bikinihose.
Subligaculum. Was für ein schöner Begriff für eine Bikinihose. Sag mal, wirklich eine Bikinihose im alten Rom? Muss ich mir das tatsächlich vorstellen wie so ein heutiges Modell?
Ja, das kannst du dir da wirklich wie so ein heutiges Modell vorstellen. Man hat Mosaiken bei Ausgrabungen gefunden und auf diesen Mosaiken waren Frauen abgebildet, die Sport gemacht haben und tatsächlich etwas trugen, was so aussieht wie unsere heutige oder wie ein moderner Bikini.
Ich denke mal, Unterhosen waren vor allem damals den Reichen vorbehalten, gewissermaßen ein unsichtbares Statussymbol. Was trug denn der Adel so untenrum?
Da haben wir ein sehr prominentes Beispiel aus dem 16. Jahrhundert, und zwar von König Heinrich VIII. Von England. Da gibt es Gemälde, auf denen sieht man, wie er, ja, wie andere hohe Herren seiner Zeit auch eigentlich eine überdimensionierte Schamkapsel über seinen Geschlechtsteilen trug. Und Textilforscher fanden in Tirol auch bei den Renovierungsarbeiten eines Schlosses einen mittelalterlichen Tanga. Da ist aber unklar, wer den letztendlich am Leib hatte. Und letztendlich, ja, war es so, dass viele Männer unter ihren Kleidungen einfach nichts trugen. Es gab aber Konkurrenz zu der Unterhose. Und zwar, der hartnäckige Konkurrent der Unterhose war bis ins 19. Jahrhundert tatsächlich hinein, das Hemd. Und zwar dieses Hemd, das war lang genug, um Hintern und Scham zu bedecken. Das Material war oft Leinen. Und wenn man wollte, konnte man das auch im Schritt verknoten.
Stelle ich mir kompliziert vor.
Ja, das war wirklich kein leichtes Unterfangen und es brauchte viel Übung. Ich habe da mal wieder ein Zitat mitgebracht, und zwar von dem Mediziner Gustav Jäger aus dem Jahr 1830, der murrte: Das Durchziehen des Hinterstückes von Hemd zwischen den Beinen und seine Befestigung am Vorderstück übe ich auch seit Jahren. Also ein leichtes Unterfangen war dieses Hemd nicht. Und man muss zu diesem Hemd noch sagen, das war so eine Art eierlegende Wollmilchsau, denn das Hemd war zugleich Arbeitskittel, Unterhose, Schlafanzug, kurzum, man trug das quasi 24 Stunden lang.
Das klingt nicht gerade nach Wohlgeruch.
Nee, also so ein Hemd duftete vermutlich nicht nach den schönsten Rosenblüten, aber es war schon so, dass zumindest im 18. Jahrhundert die Ärzte damit anfingen zu werben, dass man seine Kleidung auch wusch und auch den Körper wusch. Und es gab damals die Ansicht, wer in blütenweißer Wäsche durch die Welt spazierte, der hatte vermutlich auch einen ehrbaren Charakter.
Ja, ich glaube, ich bin ein sehr ehrbarer Charakter. Sag mal, jetzt wissen wir ja schon, dass die Unterhose ein Luxusgut war, den Reichen vorbehalten. Was musste man denn so für ein Stückchen Stoff damals berappen?
Also für manche Menschen war das mehr als ein ganzer Tageslohn. Und wir haben ja vorhin schon über das Waschen, oder ich habe dir ja eben von Waschen erzählt. Für einige Schichten war das tatsächlich, oder hätte so ein Waschgang tatsächlich die Hälfte der Mietkosten gekostet. Das musst du dir mal vorstellen,
wow, nur fürs Waschen. Victoria's Secret, nichts dagegen.
Nee, absolut, das war nichts dagegen. Und das war den meisten Menschen, das war schon einfach nicht wert. Und das führte dazu, dass es vor allen Dingen die Adeligen waren, die es sich leisten konnten, in frischen Unterhosen durch die Gegend zu flanieren. Die waren teils aus Seide und waren natürlich an die Oberbekleidung angepasst.
Na klar, ich meine, Seide ist ja bis heute wahnsinnig teuer und nur den Reichen vorbehalten. Aber wie kam es denn dann trotzdem zum Durchbruch der Unterhose für die gemeine Bevölkerung?
Das dauerte tatsächlich noch eine ganze Weile, aber ein Gamechanger, das war die Baumwolle. Andere Stoffe, so Leinen, die waren einfach wahnsinnig kratzig und die Baumwolle aber nicht. Die war viel bequemer und vor allen Dingen, die wurde irgendwann billiger.
Nicht so teuer, klar.
Ja, genau. Und ich erzähle dir mal ganz kurz, wie es dazu kam, dass diese Baumwolle billiger wurde, weil das eng mit der Ausbreitung quasi der Unterhose zusammenhängt. Und zwar war das so, dass im auslaufenden 18. Jahrhundert der Amerikaner Ellie Whitney die Cotton Gin erfand. Das war eine Maschine, die die Samen aus der Baumwollfaser entfernt hat und so die Produktion viel, viel günstiger gemacht hat, als wenn das per Hand gemacht wurde.
Hurra, dann konnten sich es endlich auch die unteren Schichten was Bequemes leisten.
Ja, hurra, hurra. Es war nicht ganz so. Man darf nicht vergessen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es war so, dass die Mehrheit weiterhin das Hemd trug.
Ach nein.
Ja, doch. Und ich habe dir ja vorhin erzählt, dass Krankenhausakten, wenn man was über die Unterhose oder über historische Unterhose erfahren will, echt ergiebig sind. Und ich habe mal in das Register des Nürnberger Krankenhauses reingeschaut.
Ach ja.
Genau, und zwar im Jahr 1845 ist das Unterhosenverhältnis dort 2 zu 207.
Wie, Moment, 2 zu 207, das heißt nur 2 von 207 Patienten trugen eine Unterhose?
Ja, genau so war das. Also nur 2 von 207 Menschen kamen mit Unterhosen in dieses Krankenhaus.
Wow. Also ich denke mal, wir sind heute bei einer 100%-Quote. Aber jetzt sag mal, irgendwann muss es sich doch mal geändert haben. Wann hatte die Unterhose endlich ihren Durchbruch?
Dafür sorgte ungewollt eine Werbekampagne der preußischen Armee. Und ich erzähle dir jetzt gleich eine meiner Lieblingsgeschichten, auf die ich bei meiner ganzen Recherche hier gestoßen bin.
Dann schieß mal los.
Ja, wunderbares Wortspiel, passt zur preußischen Armee. Genau, also das war so, 1866 kämpfte Preußen gegen Österreich und in diesem Krieg starb 500.000 Soldaten. Und es war zwar so, dass die preußische Armee siegreich war, aber viele dieser Soldaten, die starben gar nicht durch Waffen, sondern sie starben durch die Cholera und die wiederum wurde durch die schlechten hygienischen Zustände verursacht.
Wie, dann verhalf die Cholera der Unterhose zum Durchbruch?
Ja, also sie trug zumindest dazu bei, aber das Ganze war ein echt schwieriger Weg, denn König Wilhelm I., also der Oberbefehlshaber der Armee, der war ein erbitterter Unterhosengegner und was ihn aber umstimmte, dass die Soldaten Unterhosen trugen, das waren seine eigenen Soldaten.
Mhm.
Ja, genau. Und jetzt kommt die angeteaserte Lieblingsstory. Also dieser Wilhelm I. war Unterhosengegner und dann ließ er eines Tages 12 seiner Soldaten ihre Ausrüstung vorführen. Man muss sich das vorstellen, die standen jetzt alle so in einer Reihe da und der König Wilhelm guckte sich die Kleidung an und fragte sie denn, ja, was tragten ihr da unten drunter? Und alle dieser 12 Männer sagten tatsächlich, ja, wir haben eine Unterhose unten drunter. Das heißt, diese 12 Männer hatten sich alle eine Unterhose von ihren eigenen Sold gekauft.
Wow, okay, Eigeninitiative. Und was hat ihn dann umgestimmt und warum trugen die Männer die Unterhose?
Ja, da gibt es einen sehr schönen überlieferten Satz und zwar von den Oberquartiermeister des Königs. Der hat das in seinen Memoiren geschrieben. Und zwar, der schrieb, da sagte der König mit Fassung, ich habe mein Leben lang Unterhosen für überflüssig gehalten. Ich sehe wohl, dass das jetzt anders ist.
Klasse.
Ja, also es scheint so, als hätte jetzt der König erkannt, dass diese Unterhosen Vorteile für die Hygiene haben. Und vielleicht sah er auch noch einen anderen Vorteil, und zwar, dass diese Unterhosen verhindern konnten, dass man sich beim Marschieren wund rieb. Und ja, von diesem Tag an trugen preußische Männer Unterhosen. Und viele von ihnen liebten ihre Unterhosen so sehr, dass sie auch zu Hause trugen.
Wow, okay, also die Unterhose wurde geadelt, wie schön. Mir fällt aber auf, wir haben vor allem über Männerunterhosen geredet. Wie steht es denn mit den Unterhosen für Frauen?
Die Frauen, die mussten sich die geschlossene Unterhose erst erkämpfen, denn wer eine Unterhose trug, den sagte man nach, der sei frivol. Also das waren zum Beispiel, ja, Tänzerin, über Tänzerin sagte man das, über Schauspielerin sagte man das, über Kurtisanen sagte man das. Genau, also bei den Tänzerinnen zum Beispiel, die mussten unter den Röcken bei Aufführungen oft Wäsche tragen, um sich nicht zu entblößen. Und deswegen war das mit Frivolität, sage ich mal, verbunden. Mhm. Aber diese Sorge da um das weibliche Wohlergehen war natürlich nur vorgeschoben. Es ging tatsächlich um was anderes, und zwar um die Einschränkung der Freiheiten. Und zwar war das so, dass während der Industrialisierung, da trennten sich ein bisschen die Sphären von Männern und Frauen. Die haben vorher als Paar besser zusammen oder haben zusammengewirtschaftet. Und jetzt hieß es, der Mann sei leistungsorientiert und aktiv. Und die Frau, der wurde so zugeschrieben, die sollte fürsorglich sein, zart, und die sei eher von schwacher Konstitution. Und man wollte das jetzt auch, oder ich sage jetzt mal Mann nicht, also ich betone hier das Wort Mann. Männer wollten, dass sich das auch in der Optik ausdrückt. Und das männliche Erkennungsmerkmal war die Hose. Und ja, eine Frau, selbst wenn das eine Unterhose war, die man ja nicht sieht, das galt als bedrohlich.
Die Hose als Zeichen von Männlichkeit, die durfte ja auch lange nicht öffentlich getragen werden. Neulich habe ich ein Video von der SPD-Abgeordneten Lene Lotte von Bodmer gesehen, die 1970 als erste deutsche Frau in den Bundestag in einer beigen Hose kam. Mann, war das ein Aufruhr.
Ja. Das ist schon skandalös, dass sowas für Aufregung sorgte. Also ich glaube, heute, wenn eine Frau in den Bundestag mit Hose kommt, das fällt wahrscheinlich kein Mensch auf. Aber wir springen jetzt nochmal ein bisschen zurück. Und zwar war das nicht die einzige aufmüpfige Frau, die Hosen trug, sondern in den USA, da gab es die Amelia Bloomer. Die provozierte die Männerwelt in Hosen. Und zwar forderte sie schon Mitte der 1850er Jahren mehr Frauenrechte und trug aus Protest weitgeschnittene Pumphosen unter dem Kleid. Diese Pumphosen, die trugen türkische Frauen zu der Zeit damals tatsächlich auch schon. Und ja, diese Hosen waren natürlich ordentlich zu sehen.
Okay, also ganz provokativ. Wallende Frauenunterhosen.
Ja, genau so ist es. Durchgesetzt haben die sich allerdings nicht. Da gibt's eine Überlieferung von einer anderen Frauenrechtsaktivistin, die diese Hosen trug. Die Elizabeth Cady Stanton hieß die. Die war genervt und sagte, sie wurde ständig unhöflich angestarrt. Durchgesetzt hat sich also dieser Hosentyp nicht. Was stattdessen wieder in Mode kam, waren Krinolinen.
Wie, Krinolinen statt der Unterhose? Das sind doch diese gigantischen Röcke, die man über so eine Art Gerüstkonstruktion werfen musste.
Ja, genau, die Teile sind das. Das war damals eine ziemlich ungemütliche Angelegenheit. Der einzige Vorteil allerdings war von diesen Krinolinen, dass man vorher ganz, ganz viele Unterröcke trug.
Aha.
Und genau, durch diese Gerüstkonstruktion konnte man nicht mehr so viele Unterröcke drunter ziehen, weil man sich ja dann verhindert hätte.
Klar.
Und was man jetzt stattdessen anzog, waren Beinlinge. Also das waren zwei Stoffstücke, die die Schenkel, also die an den Schenkeln anlagen, quasi zwei Röhren, die in der Taille verbunden wurden und allerdings offen im Schritt waren. Also es war noch keine geschlossene Unterhose.
Wie offen im Schritt, denn alles andere wäre eine Hose gewesen?
Ja, genau so ist das.
Okay, dann sage ich mal, die spinnen doch.
Ja, die spinnen doch, trifft es wirklich gut. Vorteil dieser Beinlinge allerdings war, dass sie ganz gut zum Brunzen und Urinieren waren. Das befanden zumindest die schwäbischen Frauen. Die tauften nämlich die Hosen Stehbrunzhosen. Also Brunzen heißt auf Schwäbisch Urinieren. Und ein anderer Name auch für diese Stehbrunzhosen oder die Unterhosen waren die unaussprechlichen.
Stehbrunzhosen, ja, das ist wirklich ziemlich unaussprechlich. Aber das war dann gewissermaßen das Vorgängermodell des modernen Damenschlüpfers oder was?
Ja, so war das. Und irgendwann erkämpften sich die Frauen aber dann auch die geschlossenen Unterhosen. Und zwar war das Ende des 19. Jahrhunderts so, dass viele Frauen in Fabriken arbeiten, in Krankenhäusern, in Büros. Und ja, die Frauen hatten außerdem auch noch Lust, die Natur zu erkunden. Sie zelteten, sie turnten, sie radelten. Also das Radeln galt übrigens als Emanzipationsankurbler. Ja, genau. Und zu dem Zeitpunkt mehrte sich auch das Wissen über Hygiene und die weibliche Anatomie. Und zu diesem Zeitpunkt gab es dann auch endlich mal Unterhosen zum Schließen für die Frauen. Also Freiheit, Gleichheit, Unterhosen war damit erkämpft.
Was für ein schöner Slogan. Und heute ein tägliches Kleidungsstück.
Genau, so wurde um die Jahrhundertwende das heutige noch gültige Konzept der Unterhose in die Welt getragen. Ein Stück Stoff am Unterleib für die Massen, täglich getragen, waschbar und für alle Geschlechter und sogar für Kopfstand machende Monarchen, wie der gute Charles.
Ich war gerade in London, deshalb ist mir das Bild von König Charles, der Kopfstand in Unterhosen macht, besonders gut vor Augen. Es muss sehr lustig ausgesehen haben. Auf jeden Fall finde ich es ein schönes Bild, um sich für heute zu verabschieden. Dir ganz lieben Dank, Anne, für diese wunderschöne Unterhosenrecherche.
Ja, mir hat das auch großen Spaß gemacht und ich könnte jetzt tatsächlich noch Stunden über Unterhosen reden, weil im 20. und 21. Jahrhundert, du, da hat die Unterhose auch noch einen ganz verrückten Modewandel durchgemacht von, weiß ich nicht, Tigerunterhosen bis sonst was, aber das wäre noch eine ganze Folge.
Genau. Ja, also dann kündigen wir doch jetzt schon mal eine Unterhosen-Fortsetzung an, aber ich sag jetzt mal, das war's für heute und damit tschüss, bis zur nächsten Folge Schneller Schlau.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.